Oje, oje, Nina ist ja gar nicht da. Und unser Gast kommt gleich. Allein bekomme ich das nicht auf die Reihe.
Hallo Michael.
Annika, hi, du kommst wie gerufen. Sag mal, hast du in der nächsten halben Stunde schon was vor?
Nee.
Perfekt. Magst du dich einfach mal hier ein bisschen dazusetzen? Wir haben gleich einen Gast und einen Podcast.
Ja, da bin ich doch dabei.
Perfekt. Herzlich willkommen zu Neu und Veröffentlicht. Heute mit Annika und mir und mit Bernd Bastard.
Ja, ich freue mich schon auf unseren Gast, Michael.
Ja, ich bin auch schon ganz begeistert. Und vielleicht sollten wir ihn erstmal kurz vorstellen, oder?
Ja.
Und wir hatten ja gesagt, wir machen immer 4 Punkte. Machen es nicht zu lange, auch wenn man zu Bernd Bastard natürlich sehr viel erzählen könnte. Erstmal ist wichtig und klar, er ist Professor für germanistische Medievistik in Bochum. Als allererster Punkt. Dann ist er Mitglied im DFG-Fachkollegium Literaturwissenschaft. Das ist, ich glaube, es ist ein ziemlich stressiger Job, aber auch ein total wichtiger Job.
Und natürlich ist er auch Experte für die Prosa eben aus dem Umkreis der Elisabeth von Nassau-Saarbrücken.
Mit denen du, Annika, dich auch sehr gut auskennst.
Unter anderem, genau. Und er ist Kenner der mittelniederländischen Literatur. Und alles Weitere wisst ihr wahrscheinlich sowieso schon, weil ihr die restlichen Folgen mit Bernd Bastard schon gehört habt, wahrscheinlich.
Das erwarten wir eigentlich, dass das alles gehört wurde zur Vorbereitung.
Falls nicht, müsst ihr danach natürlich nochmal reinklicken.
Ah, sehr, sehr gut, sehr gut. Bernd, herzlich willkommen.
Ja. Es freut mich, dass ich hier sein darf zu diesem neuen oder etwas veränderten Format bei Pergament und Mikrofon.
Genau, neu und veröffentlicht heißt das Ganze. Und da passt es ganz gut, dass du einen sehr, sehr spannenden Aufsatz mitgebracht hast. Ich sag mal den Titel: Lyrik als Rettung für ein gefährdetes Fach 68 und die Folgen für die Altgermanistik.
Ja, ich bin total gespannt. Du hast ja, Michael, in diesem Podcast die Aufgabe für den Gast, dass der Gast ganz kurz sein Thema in einem sogenannten Elevator Pitch vorstellen muss, richtig?
Genau, also einmal so in ungefähr einer Minute das Thema so präsentieren, dass alle sagen, wow, diesen Aufsatz muss ich unbedingt lesen. Und jetzt bin ich super gespannt.
Der Beitrag, dessen Titel du eben vorgelesen hast, ist erschienen in einem Band mit dem Titel Schreibweisen der Kritik, eine Topographie von 1968. Und der Aufsatz behandelt zwei Themen, zwei scheinbar unterschiedliche Themen, die aber doch zusammengehören, wenn man genau hinschaut. Zum einen wird die Situation der Altgermanistik, heute ist sie vielleicht etwas besser bekannt unter dem Namen germanistische Medievistik, in den spannenden und turbulenten Jahren um 1968 und etwas später in den frühen 70er Jahren behandelt, als die Germanistik insgesamt, vor allen Dingen aber die Altgermanistik, in einer ziemlichen Krise steckte, die ihr beinahe sogar den Garaus gemacht hätte. Und zum anderen geht es in meinem Beitrag um ein 1975 erschienenes Buch des Autors und Literaten Peter Rühmkorff mit dem Titel, mit dem schönen Titel Walter von der Vogelweide, Klopstock und ich, das indirekt am Beispiel Walters und seiner Lyrik Rettungsmöglichkeiten für die Altgermanistik aufzeigt, Rettungsmöglichkeiten in der damaligen Zeit, in dem das Fach sich transformierte und methodisch anders und innovativ mit den Gegenständen, also Texten in der Volkssprache, Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch im Wesentlichen, umgegangen ist. Ein didaktisches Mittel von kaum zu überschätzender Bedeutung war dabei die uns heute ganz selbstverständlich erscheinende Benutzung von hochdeutschen, von modernen Übersetzungen mittelhochdeutscher Werke.
Hervorragend.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben Sie gerade schon so spannend angeteasert, dass die germanistische Mediavistik sich in einer Krise befand. Und so starten Sie ja eigentlich auch Ihren Aufsatz. Was für eine Krise war das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die Krise lag darin, dass das Fach Germanistik insgesamt in der Zeit um 68, wie vieles andere auch, hinterfragt wurde. Also die Methoden oder die Methode, die Hauptmethode, mit der gearbeitet wurde, war die werkimmanente Herangehensweise an die Texte. Das machte vor allen Dingen die Neugermanistik, aber auch die Altgermanistik. Und in der Altgermanistik kam noch ein weiteres Problem hinzu. Man kann unsere Texte Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch natürlich nicht so ohne weiteres interpretieren und verstehen. Und deswegen sah es im akademischen Unterricht der damaligen Zeit so aus, dass man die Texte ohne Übersetzung erst einmal durchging und nach allen Regeln der Kunst zergliederte, grammatikalisch, syntaktisch, semantisch erstmal bearbeitete. Und im Endeffekt hat man dann vielleicht am Ende eines Semesters 200 oder 300 Verse Parzival gelesen und noch kein einziges Wort über den Roman verloren. Und das gefiel den Studierenden der damaligen Zeit natürlich überhaupt nicht. Und es wurden Stimmen laut, dass man auf dieses altbackene Teilfach doch eigentlich völlig verzichten könnte. Und naja, also es war eine ziemliche Motivationskrise, die gerade die Altgermanistik in der Zeit erlitt, in die sie aber auch selbst hineingeschlittert war.
Jetzt gibt es die Altgermanistik ja bis heute. Das heißt, irgendwas hat man ja gemacht, damit die Forderung nach der Abschaffung sich nicht durchsetzen konnte.
Man hat tatsächlich einiges gemacht. Zum einen hat man, das ist kein Wunder, in der Zeit um 68 natürlich neuere Methoden angewandt, also soziohistorische Methoden. Das heißt, die historischen Hintergründe wurden sehr stark beleuchtet. Auch die soziale Verortung in der jeweiligen Zeit und auch im Publikum wurde mit bedacht. Und das Ganze hat man dann ausgelegt und aktualisiert. Natürlich wurden die Texte dann, 68 und etwas später, häufig ja in sehr stark marxistisch, könnte man sogar sagen, interpretiert und gelesen und auch inkriminiert. Die Feudalgesellschaft war natürlich ein bevorzugtes Kritik- oder sogar Hassobjekt für die 68er. Das ist etwas, was überhaupt dann neu hineingekommen ist. Das war aber nur das eine. Diese Methode hat man natürlich dann auch sehr schnell wieder verlassen. Aber das andere ist sehr viel wichtiger gewesen. Das andere war nämlich die Tatsache, dass man dann mit Übersetzungen arbeitete. Übersetzungen, die zunächst überhaupt noch nicht existiert haben. Also wir benutzen heute wie selbstverständlich eine Übersetzung des Parzival, des Iwein oder auch der Minnelyrik. Das gab es damals gar nicht. Oder wenn es welche gab, waren sie sehr veraltet. Simrock zum Beispiel. Man versuchte dann, den mittelhochdeutschen Reim nachzuahmen. Das waren keine sehr ansprechenden Übersetzungen. Und diese Übersetzung, das war mir selbst überhaupt nicht klar, weil ich auch schon mit Übersetzungen von Anfang an gearbeitet habe oder sie mitbenutzt habe im akademischen Unterricht, also als ich noch lernte, als ich noch studierte. Diese Übersetzungen mussten erstmal entstehen und geschrieben werden und das begann um 1968 herum.
Total spannend. Also man hat dann also versucht, aus dieser Krise irgendwie herauszukommen und Sie beschreiben ja dann im Aufsatz auch, dass die Unis verschiedene Methoden hatten, um aus dieser Krise herauszukommen. Und unter anderem nehmen Sie auch die Ruhr-Uni als Beispiel. Mhm. Und mich als Bochumerin interessiert natürlich ganz brennend, wie hat die Bochumer Uni denn auf diesen Vorwurf reagiert?
Ja, die Bochumer Uni hat sehr gut reagiert. Das verdankt sie einem damals jungen Professor, Siegfried Grosse, der zur Gründungsgeneration, also die Uni Bochum ist erst 1965 gegründet worden oder hat ihren Betrieb aufgenommen. Und während in den ersten 2, 3 Semestern noch das normale altgermanistische Programm durchgeführt wurde, also gotisch, althochdeutsch, mittelhochdeutsch und dann entsprechend die Syntax erklärt wurde und man die Texte so behandelte, wie ich das gerade gesagt habe, hat Siegfried Grosse dann eben neuere Ansätze mit hineingenommen, indem er zum Beispiel dann eben auch überlegte, was die Studierenden damals schon interessierte und auch heute noch interessierte, wie kann man das Ganze in den Schulunterricht integrieren und umsetzen, denn wir haben ja immer das Problem, das Fach rechtfertigen zu müssen, weil es in der Schule häufig nicht unterrichtet wurde oder die Lehrer und Lehrerinnen keine Lust dazu hatten, das zu unterrichten. Ich hoffe, das ändert sich langsam, aber die Generation der Lehrenden an den Schulen, die jetzt langsam aus dem Schuldienst natürlich hinaus wachsen oder schon gewachsen sind, hatten das Fach noch so kennengelernt, wie ich gerade geschrieben habe. Also 200 Verse Parzival übersetzen und das sollte dann den Spaß an der mittelhochdeutschen Literatur vermitteln. Das funktionierte nicht. Das ging eben anders. Dann durch, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, durch die Übersetzung verschiedener Entwicklungen. Aber Siegfried Grosse war dann tatsächlich jemand, der zum Beispiel auch in der Sprachgeschichte eben nicht nur, was bis dahin üblich gewesen war, eigentlich der Kern auch der Altgermanistik gewesen war, die mittelhochdeutsche Grammatik und Syntax an den Texten erklärte, sprachhistorisch daran ging, also das ganze diachron betrieb, sondern er nahm auch dann die synchrone Sprachwissenschaft mit hinein, die gegenwärtige Grammatik, also die Gegenwartsgrammatik. Das hat er auch schon in seinen Vorlesungen und in seinen Seminaren betrieben. Und das war eine sensationelle Neuerung, weil, ich will nicht vorgreifen, vielleicht kommen noch Fragen dazu, weil in dieser Zeit gerade die Linguistik, die man heute kennt, als ganz normales Fach überhaupt erst entstanden ist. Bis dahin gab es nur Altgermanistik und Neugermanistik. Punkt.
Mir war, bevor ich deinen Aufsatz gelesen habe, nicht wirklich klar, dass die Übersetzungen, die, mit denen wir heute arbeiten, die wir heute kennen und die für uns heute irgendwie normal sind, dass die tatsächlich erst systematisch seit 68 erarbeitet wurden. Ist das verschüttetes Wissen? Du hast vorhin auch schon angedeutet, das war dir auch nicht so ganz klar.
Ich glaube, dass es verschüttetes Wissen ist. Mir war das auch nicht klar. Ich habe profitiert davon, dass mit Übersetzungen gearbeitet wurde im Unterricht. Also, dass man natürlich sich auf den mittelhochdeutschen Text bezog, wenn man argumentierte, wenn man schreibt, auch genau wie wir das heute auch noch machen, aber man konnte dann eben Übersetzungen zu Hilfe nehmen. Das war neu in der Zeit.
Und kann man das einfach so? Also konnte man sich einfach so hinsetzen und konnte jetzt die mittelhochdeutsche Texte übersetzen? Oder muss man sowas eigentlich erstmal überhaupt lernen? Also mussten die Leute in so der 68er Zeit, mussten die das überhaupt erstmal lernen?
Ja, sie mussten es tatsächlich überhaupt erstmal lernen. Das Problem war, sie durften es ja eigentlich nicht. Also die Übersetzung war etwas Revolutionäres. Das ist mir auch, als ich daran schrieb, an diesem Aufsatz klar geworden. Die Übersetzungen stammen fast alle von damals jüngeren Assistenten und Privatdozenten. Also es waren nicht die Ordinarien oder seltenst die Ordinarien, die das gemacht haben. De Boer etwa hat den armen Heinrich übersetzt, aber das war die große Ausnahme. Ansonsten sind es tatsächlich die Generation der damals 30-Jährigen gewesen, etwa Thomas Kramer. Ich nenne ihn deshalb, weil das einer meiner Lehrer gewesen ist, der 68 den Iwein übersetzt hat. Und ich muss vielleicht auch mal sagen, weil ich finde, dass das so eine wunderbare Geschichte ist. Er war damals exakt 30 Jahre alt und nach seiner Promotion, das hat er mal erzählt im Zusammenhang eines Oberseminars, hatte er beschlossen, zur Belohnung über den Atlantik zu fahren. Das war schon immer ein Traum von ihm, auf einem Frachtschiff. Das war am allergünstigsten. Also keine Kreuzfahrt, sondern auf einem Frachtschiff. Und das ist natürlich eine etwas längere Überfahrt. Und dann, was hat er gemacht auf dieser Überfahrt, um sich die Zeit zu vertreiben? Er hat sich eine Iwan-Ausgabe mitgenommen und wahrscheinlich den kleinen Lexer, den Taschenlexer. Und es ist tatsächlich so, dass die Iwan-Übersetzung auf dem Atlantik entstanden ist.
Wahnsinn. Und
das scheint mir so auch eine, ja, beinahe eine Allegorie dieser Übergangszeit. Also es geht von der alten Welt in die neue Welt und auf dieser Fahrt von der alten Welt in die neue Welt übersetzt er den Iwein. Das mündet in eine Ausgabe, die wir heute noch benutzen. Damit musste man tatsächlich erstmal lernen, umzugehen. Das passte nicht allen Dozenten. Die Älteren verboten das, also die wollten keine Übersetzung haben. Es waren die Jüngeren, die das erlaubten. Naja, und da muss man natürlich damit so umgehen, lernen, wie das bei uns heute auch ist. Also natürlich schauen die Studierenden vor allen Dingen auf die Übersetzung. Und das, was links steht, also den mittelhochdeutschen Text, den lässt man erstmal weg. Und dass man da Verbindungen herstellen muss und das Übersetzen immer auch interpretieren, heißt, dass muss natürlich eingeübt werden. Und das war damals auch nicht anders.
Spannend. Das war also die junge Hipster-Generation, die sich gedacht hat, wir machen es jetzt mal anders, wir fangen an mit dem Übersetzen.
Absolut, die jungen Wilden.
Ja, voll cool.
Und ich glaube, ich buche auch so eine Fahrt. Ich nehme auch so einen ganz, ganz dicken Roman mit, der nicht übersetzt ist, und dann buche ich auch mal so eine Fahrt.
Ja, nicht schlecht. Jetzt haben Sie vorhin im Eingang bei Ihrem Elevator-Pitch schon erwähnt, dass Sie sich auch mit einem Buch von Peter Rühmkorff beschäftigt haben, was den interessanten Titel Walter von der Vogelweide, Klopstock und ich trägt. Können Sie mal sagen, was das mit dieser ganzen Krise überhaupt eigentlich zu tun hat?
Ja, auf vordergründig nichts. Ich muss dann vielleicht mal so ein bisschen in die Entstehungsgeschichte gehen. Ich wurde gebeten, einen Beitrag zu liefern, einen Vortrag zu halten, auf einer Tagung über 68. Und nun haben wir das Problem, dass wir nicht so sehr viele Texte haben in der mittelhochdeutschen Literatur, die 1968 entstanden sind. Also die anderen Neugermanisten in erster Linie konnten auf solche Texte zugreifen. Und ich habe mir gedacht, was mache ich denn? Ich wollte auch daran teilnehmen. Das hatte bestimmte strukturelle Gründe, weil auch ausländische aus den Niederlanden vor allen Dingen Kollegen und Kolleginnen dabei waren, mit denen ich gern zusammenarbeiten wollte, was ich auch vielfach getan habe und gemacht habe. Naja, ich wollte nicht absagen, also musste mir irgendwas einfallen. Und ich hatte gerade ein Buch von dem Kieler Dozenten Stefan Opitz gelesen, der sich eben mit Peter Rühmkorff näher beschäftigt hat und mit seinem Buch zu unter anderem Walter von der Vogelweide, Klopstock und ich. Und ich hatte eine vage Idee, wie das manchmal so ist bei Vorträgen, dass das vielleicht eine Möglichkeit sein könnte, mit diesem Thema zu beginnen und mit diesem Thema einzusteigen. Weil eben auch Rühmkorff, der selbst Germanistik studiert hatte und auch einer der Studenten war, die von diesem alten Germanistikstudium enttäuscht waren, sein Studium abgebrochen hat, aber natürlich viel kennengelernt hatte. Rühmkorff übersetzt Walter von der Vogelweide und er übersetzt Walter von der Vogelweide relativ frei, aber doch auch sehr, sehr gut und sehr, sehr modern. Er bringt das in eine neue Sprache. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und von da habe ich mich dann entlang gehangelt und habe geschaut, wie war das denn eigentlich mit den Übersetzungen in der damaligen Zeit? Und so fügte sich dann irgendwie ein Stein zum anderen.
Also es ist Rühmkorff als Autor, als Dichter, der darf sich da was rausnehmen, was die anderen sich eigentlich noch nicht rausnehmen dürfen, aber dann ziehen die nach.
Nee, ganz sowas nicht. Also etwa Kramer oder auch andere waren früher als Rühmkorff. Ja. Das Rühmkorff-Buch ist 75 erschienen. Kramer war 68, also in diesem Jahr ausgerechnet, ist auch die erste Auflage erschienen. Und dann gibt es andere, also die Erek-Übersetzung und auch andere, die vor allen Dingen auch aus dem Frankfurter Kreis, nenne ich mal den Frankfurt-Übersetzerkreis, eben auch Übersetzungen angefertigt haben. Also das lag schon irgendwie in der Luft. Und Rühmkorff, das ist eigentlich das Interessante, wie kommt Rühmkorff auf Walter von der Vogelweide? Er hat es sicherlich im Studium mal gehört. Und wie kommt er dann darauf, das zu übersetzen und in eine moderne Sprache zu übertragen, überhaupt diese Texte, wenn man so will, zu modernisieren? Das hat viel, glaube ich, mit dem Zeitgeist zu tun. Und insofern, ja, ich weiß nicht, ob er so etwas wie die Übersetzung von Kramer und anderen gelesen hatte. Das kann man nicht sagen. Aber er schwamm eben auch auf dieser Welle. Und für mich war das ein Signal dafür, dass diese Übersetzungen dieses, ja, leichtere zugänglich machen der mittelhochdeutschen Texte, der mittelalterlichen Texte, dass das in der Luft lag. Es war revolutionär, es war vielleicht auch eine Art von Demokratisierung, denn vorher war das ja beinahe eine Geheimwissenschaft. Also wer versteht schon Mittelhochdeutsch oder den Parzival so gut, dass man das lesen kann? Das waren ja nicht viele Leute. Diese Texte waren ja noch sehr viel stärker als heute, nur in elitären Zirkeln verbreitet und eröffnet das. Und das ist eben die Leistung dieser Übersetzung.
Das Buch von Rühmkorff wurde ja dann auch medial stark behandelt, ne? Also es gab ja sogar Fernsehbeiträge darüber, Radiobeiträge und so weiter. Und plötzlich kommt diese Geheimwissenschaft, wie Sie genannt haben, also die Medialistik aus dem Elfenbeinturm dann in die normale Welt.
Es war ein richtiger Hype, der um dieses Buch entstanden ist. Das Buch hat ein bisschen auch Rühmkorff gerettet, der ein Autor war, der ein Literat war, aber damals gerade selbst in einer Krise war, als er an dem Buch schrieb. Also er hat auch nichts verdient, wie das so ist mit der brotlosen Kunst. Aber dieses Buch hat relativ hohe Auflagen erreicht und es ist tatsächlich in jeder Zeitschrift beinahe besprochen worden. Es gab, das haben Sie gesagt, es gab Radio-Features darüber, Radiosendungen und es gab sogar eine Fernsehsendung darüber. Und insofern, und dieses Buch ist dann auch auf Platz 1 der SWF, Südwestfunk, Bestenliste genannt. Das war damals ja sowas wie heute die Spiegel-Bestsellerliste, also sehr hoch. Walter von der Vogelweide auf Platz 1, also mit Rühmkorff.
Wahnsinn.
Ja. Wahnsinn, tatsächlich. Und du hast im Aufsatz auch gesprochen von einer grünen Broschüre.
Ja.
Das führt uns jetzt von Rühmkorff wieder so ein bisschen weg und wieder ein bisschen zurück zu den jungen Wilden, glaube ich. Auch das etwas, was ich vor deinem Aufsatz nicht kannte, diese Broschüre.
Ich auch nicht. Aber ich habe das dann eruiert oder bin immer weitergekommen, habe auch noch mit Zeitzeugen gesprochen, die um 68 an der Universität waren. Diese grüne Broschüre ist ein Produkt von ebenfalls jungen Dozenten, Dozentinnen, Altgermanistik-Dozentinnen, die sich an der FU Berlin, das war ja auch so eins der Zentren der Studentenbewegung, wie man das damals nannte, die sich überlegt haben, wie man dieses altbackene, wie man dieses verzopfte Fach etwas moderner gestalten könnte und für die Studierenden interessanter machen. Das haben sie beschrieben. Sie haben also einige Möglichkeiten sich überlegt, wie man das machen kann. Natürlich sollten die sozialen Verhältnisse mit bedacht werden. Ja, so war es halt damals in marxistischer Interpretation. Das hat dann nicht so weit getragen, aber immerhin. Die sozialhistorische Interpretation der Texte war damals neu und absolut revolutionär war, dass sie darauf bestanden, dass man mit übersetzten Texten im akademischen Unterricht arbeiten sollte. Das haben sie eben dann beschrieben, welche Vorteile das hätte. Wie das gehen sollte, war dann wiederum auch schwierig. Es gab keine Kurse, in, also Ihrer Meinung nach, sollte es keine Kurse geben, in denen man gezwungen wurde, das zu machen, sondern man konnte zwischen dem ersten und dem vierten Semester freiwillig wählen, sich einmal einen Mittelhochdeutschkurs aussuchen und dann, natürlich auch sehr revolutionär, zusammen mit den Dozierenden erstmal die Texte übersetzen, die man dann im Unterricht bearbeitet. Das war vielleicht etwas zu optimistisch gedacht, also so hat es nicht funktioniert, aber diese Übersetzungsidee, die sie gefordert haben, die war damit nun einmal in der Welt und die grüne Broschüre heißt grüne Broschüre, weil die einen grünen Einband hat, diese Broschüre, die damals sehr bekannt war und verbreitet war. Da haben sie das gefordert und das ist natürlich von den alten Ordinarien vehement abgelehnt worden. Wie soll man überhaupt noch Unterricht machen, wenn man mit Übersetzen arbeitet? Denn was im Unterricht gemacht wurde, war ja Übersetzen. Muss man sich ja ganz neu vorbereiten. Furchtbar, kann ich meine Unterlagen der letzten 20 Jahre wegschmeißen. Also die haben das abgelehnt, aber natürlich die jüngere Generation war begeistert und hat das mitgetragen. Und das hat sich ja dann auch, wie ich finde, Gott sei Dank und zu Recht durchgesetzt.
Wir verlinken euch die grüne Broschüre und natürlich auch das Buch von Rühmkorff mal auf Instagram. Dann kriegt ihr mal so einen Eindruck, wie das so ausgesehen hat. Gerade das Cover von Rühmkorff, finde ich, spricht Bände für sich. Also schaut es euch mal gerne an.
Und ich finde auch die grüne Broschüre auch sehr, sehr spannend, weil das eher so ein bisschen so handmade, so relativ schlicht gemacht ist und tatsächlich auch so ein bisschen so aussieht, als ja, hätte man da so ein bisschen was zusammengebastelt, um das dann unter die Leute zu bringen. Und es hat funktioniert und es wurde offenbar gelesen, ist auch heute noch in Unibibliotheken zu finden und zumindest teilweise ist aus den Leuten, die das geschrieben haben, auch was geworden.
Ja, also etwa Dieter und Erika Katschoke waren daran beteiligt, kennt man vielleicht auch, Werner Röcke hat an der grünen Broschüre mitgeschrieben. Also die meisten von denen sind später auf Lehrstühle gelangt.
An denen man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass sie mal zu den jungen Wilden gehörten. Also ich zumindest nicht.
Ja, so ist es. Man wird nicht jünger.
Nein, ich kann das nur bestätigen.
Eine Frage hätte ich noch, wenn ich mir die noch erlauben darf. Zeitlich ja. Und zwar ist ja der Titel Ihres Aufsatzes Lyrik als Rettung. Was meinen Sie, warum konnte die Lyrik gerade als Rettung fungieren, warum nicht irgendeine andere Gattung? Also das habe ich mich wirklich gefragt.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Es hängt, glaube ich, damit zusammen, dass man lyrische Texte, die ja kurze Texte sind, relativ schnell lesen kann, relativ schnell verstehen kann. Und so etwas wie Walter von der Vogelweide, das hatte ja Rühmkorff übersetzt, das scheint uns ja zunächst mal nahe zu liegen, so hat Rühmkorff das als auch verstanden, fälschlicherweise, also diese Rollenhaftigkeit der walterschen Lyrik, vor allen Dingen der Sangspruchdichtung, der politischen Dichtung, die er sich insbesondere vorgenommen hat, die scheint sehr nah zu liegen. Und ja, so ist es ja heute dann wieder. Am Ende gehe ich darauf ein, dass es heute wieder so eine Welle zu geben scheint, wo dann eben auch wieder lyrische Texte von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzern ins Neuhochdeutsche übertragen werden. Es gibt diesen wunderbaren Band von Tristan Marquardt, in dem dann mehrere mittelalterliche Autoren von derzeit führenden neuen Autoren an die neue Zeit angepasst werden in modernen Übersetzungen. Wiederum ist es Lyrik. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass Lyrik eben vergleichsweise eingängig ist und sich jedenfalls schneller übersetzen lässt als, sagen wir mal, der Parzival zum Beispiel.
Und auch heute, glaube ich, wenn mittelalterliche deutschsprachige Texte in Schulbüchern sind, dann halt oft
Walter.
Ja, oft Walter oder so kleinere Sachen. Das kennen dann zum Teil auch die Leute noch.
Ja, spannend.
Bernd, jetzt können wir noch ein bisschen Werbung für deinen Aufsatz machen und vielleicht auch so ein bisschen zusammenfassen. Was wären jetzt so drei Gründe, warum man deinen Aufsatz unbedingt gelesen haben sollte? Also mir würden mindestens 20 einfallen, aber vielleicht können wir nochmal so drei aufzählen.
Ist natürlich gar nicht so einfach, wenn man selbst sagen soll, warum man die Texte, die man geschrieben hat, unbedingt lesen muss. Vielleicht könnte man sagen, man sollte diesen kleinen Aufsatz lesen, weil es darum auch um die Geschichte der Germanistik und die Entwicklung des Fachs geht. Und ich glaube, man sollte eben die Geschichte und die Entwicklung des Fachs kennen, dass man studiert, um zum Beispiel zu verstehen, weshalb die Germanistik heute in die uns allen selbstverständlich erscheinenden Teilfächer germanistische Medievistik, also EDL, ältere deutsche Literatur, NDL, neuere deutsche Literatur und Linguistik untergliedert ist. Das hat etwas mit dieser Umbruchzeit von 1968 zu tun. Das wäre ein Grund, die Fachgeschichte. Ein anderer Grund vielleicht, was ich da beschreibe, ist ein Beispiel dafür, wie man erfolgreich mit krisenhaften Situationen des Fachs oder eines Fachs umgehen kann. Die germanistische Medievistik war immer mal in mehreren großen oder kleineren Krisen. Zurzeit scheint es mir wieder etwas größer zu werden, aber jedenfalls, es gibt Lösungsmöglichkeiten und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass unsere Werke oder überhaupt unser Fach, die Altgermanistik, germanistische Medievistik, den anderen Fächern etwas voraus hat, wenn es darum geht, sich zu transformieren, weil man an unseren älteren Texten wie in einem Labor, so scheint mir das manchmal, die neueren Methoden, die man so kennt und die in der Neugermanistik etwa auch verwendet werden, auch in der Linguistik verwendet werden, an unseren Texten kann man sie wie in einem Labor erproben und durchexerzieren und sieht auch, ob sie funktionieren oder nicht. Also, wie bewältigt man Krisen, wäre der zweite Grund. Und der dritte Grund, das ist ein schönes Exempel dafür, ein schönes Beispiel dafür, wie Studierende und junge WissenschaftlerInnen, Early Careers würde man sie heute nennen, was die für eine Bedeutung für das Fach und die Fachgeschichte haben können. Es war 68 so und möglicherweise ist es in Zukunft auch wieder so, denn es sind natürlich die Jüngeren, die neue Ideen in das Fach hereintragen und an das Fach herantragen.
Ich verstehe das jetzt als Appell, dass wir wieder neue, junge Wilde brauchen, die mutig sind, das Fach weiterhin spannend zu halten.
Ja, stell dir mal vor, was die jungen Leute so machen könnten. Die können zum Beispiel einfach mit Podcasts anfangen.
Beispielsweise.
Wahnsinn. Tatsächlich.
Ja, ich reiße jetzt einfach mal die letzte Frage dieses Podcasts an mich, weil sie mich doch ein bisschen an die Potzival-Playlist erinnert, die ich am Ende der Coffee Talks auch immer am liebsten habe. Und zwar, Herr Bastard, haben Sie ein Zitat aus Ihrem Beitrag, das Sie als das Zitat auswählen würden, was es sich lohnt, auf unsere Zitateliste zu packen?
Ja, ich habe sogar zwei Zitate. Ich habe aus jedem dieser Texte, mit denen ich mich in dem Beitrag hauptsächlich beschäftigt habe, ein Zitat ausgewählt. Das eine ist ein Zitat aus der grünen Broschüre und das andere ist ein Zitat aus dem Band von Rühmkopf. Zunächst aus der grünen Broschüre, ganz am Anfang, ein etwas düster, aber ich finde es trotzdem ein schönes Zitat, zurückgeblieben, hinter jedem Anspruch auf Reform ist die Altgermanistik. Punkt.
Ein sehr hartes Zitat.
Jetzt. Ja, das tut auch weh.
Das stimmt ja heute nicht mehr so. Das andere ist auch ein zunächst mal hartes Zitat oder eine Zustandsbeschreibung, ebenfalls aus dem Anfang des Bandes von Rühmkorff, der über Walter da erstmal erklären muss, was hat es mit Walter auf sich. Den kannte man natürlich damals noch, aber Walter war selbstverständlich auch in der Nazizeit als Sänger des Reiches, nicht nur des Dritten Reiches, sondern auch des alten Staufischen Reiches behandelt worden und so kontaminiert worden, könnte man sagen. Und dann sagt Rühmkorff, als der Nazi-Geist nach und nach aus den Schulstuben exorziert wurde, wir sind in den 50er Jahren, und auch der Nationalismus von vorgestern nicht mehr bis in die Oberseminare trug, zerbröckelte das alte Walter-Denkmal zu einem Scherbenhaufen von Fußnoten und was blieb, war eine bis zur Unleserlichkeit verkodifizierte Konkursmasse. Also auch so eine Zustandsbeschreibung. Und aus diesen schrecklichen Zuständen erlöst uns dann unter anderem Rühmkorff und die Übersetzung und der neue Unterricht, der dann dafür sorgte, durch die jungen Wilden, dass die Altgermanistik eben nicht mehr zurückgeblieben war hinter jedem Anspruch auf Reform.
Das sind Zitate, die wirklich, glaube ich, sehr anschaulich machen, also wie die Stimmung war und wie die Position war in dieser Zeit zur Altgermanistik.
Ich wollte gerade sagen, ein besseres Schlusswort kann es eigentlich gar nicht geben.
Nee, auf gar keinen Fall. Lieber Bernd, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und ganz herzlichen Dank für deinen Aufsatz.
Ich bedanke mich und ich bin natürlich froh, wenn ein paar Leute diesen Aufsatz lesen.
Und auch an dich, Annika, herzlichen Dank.
Ja, gerne. Immer wieder gerne.
Super. Kommst du dann beim nächsten Mal einfach auch wieder?
Klar, warum nicht?
Perfekt.
Bis dann.
Tschüss.